Hallo Stefan.
Hallo Dizi.
Und herzlich willkommen an unsere Zuhörerinnen zu Hause an den Empfangsgeräten. In kurzer Folge eine weitere Folge unseres Podcasts Coffee Clash, heute aus dem schönen Rheinland.
Hallo.
Und wir haben heute etwas unvorbereitet, wie immer, einfach uns eine Bildzeitung gekauft, um uns thematisch auch entsprechend vorzubereiten. Im Hintergrund läuft das Fußballspiel FC Bayern gegen ZSK Moskau. Wie heißen die ausgesprochen?
ZSK Moskau.
Es steht,
ich weiß es gar nicht.
1:0.
Es steht aktuell, ja, genau. Und ja, also Folge Nummer 7, kannst du es glauben? Die 7 ist eigentlich eine Unglückszahl, deswegen die Bild-Zeitung heute.
Nachdem wir so lange haben unseren Podcast schleifen lassen, müssen wir einfach eine Folge nachschieben und sagen Prost.
Ja.
Feierabend. Wir haben extra den weiten Weg auf uns genommen und noch eine Bild-Zeitung im Supermarkt gekauft, um uns thematisch hier etwas Futter zu geben. Und wir fangen natürlich auch direkt mit der Titelzeile an.
Man muss natürlich jetzt auch dazu sagen, Bild ist ja nicht gleich Bild, sondern wir haben ja natürlich eine regionale Bild gekauft, nämlich die Bild Köln. Aber sie ist trotzdem unabhängig und unparteilich.
Sehr gut.
Nein, überparteilich steht hier, Entschuldigung. Okay, ich würde mal mit der Titelzeile anfangen, oder? Mit der Headline. 100 Deutsche verraten, was sie verdienen. Das ist natürlich eine Woche vorm Wahlkampf schon ein Top-Thema auch, oder?
Ja, also ich denke, vor allem ein Thema, was die breite Masse zum Kauf animiert, aber wunderlicherweise überhaupt kein Politikthema.
Aber ich frage es auch, 100 Deutsche, das ist ja auch überhaupt nicht statistisch repräsentativ für Deutschland mit über 80 Millionen Einwohnern.
Ja, ich denke, da wird schon eine Vorauswahl stattgefunden haben.
Wollen wir direkt mal da hinspringen? Ja, wir haben natürlich mal vorher reingeschaut. Also das Ganze muss man sich jetzt so vorstellen, es ist auf 2 Seiten komplett abgedruckt und ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber wir glauben mal, es sind 100. Und man sieht immer so kleine Bildchen von Personen. Es steht ganz groß, dass der Betrag in Brutto und Netto. Und dazu noch eine kurze Aussage. Wir würden jetzt einfach mal wahllos sagen, wir suchen mal nach ganz hohen Beträgen und mal ganz niedrigen Beträgen und schauen mal, was die Leute so sagen. Vielleicht gibt es ja sogar eine
Übereinstimmung. Was sind denn jetzt so die Berufe, die sich hier wirklich lohnen am Ende?
Ich glaube, die Berufe stehen gar nicht da. Aber wir schauen mal. Also wir haben hier auf jeden Fall Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki ist für die, die sie nicht kennen, das ist der deutsche Exportschlager schlechthin. Wir sind in der Exportnation. Das ist ein sehr erfolgreicher Deutscher in der Basketballliga in Amerika. Und er macht das über Jahre schon wohl ganz gut. Und er verdient 1,4 Millionen brutto. Das Nettogehalt variiert, da von den Spielorten abhängt. Mhm. Das hat Bild wirklich toll recherchiert. Also Dirk Nowitzki, 35, Basketballprofi bei den Dallas Mavericks, verheiratet, eine Tochter. Okay, also von den 1,4 Millionen bleibt da nicht so viel übrig. Jetzt sein Zitat. Luxus hat mir nie wirklich viel bedeutet, aber es ist gut zu wissen, dass ich meine Tochter nie Gedanken machen muss.
Da hat er natürlich recht. Ich denke, dass da auch die Werbeeinnahmen nicht mit beinhaltet sind.
Würde ich jetzt auch sagen. Okay, also das scheint jetzt erstmal so ein bisschen die Spitze zu bilden, wenn ich das so überfliegen darf.
Wen haben wir denn noch?
Also ich sehe hier auf jeden Fall 399, jetzt gehen wir gleich das andere Extrem, 399 brutto sind auch 399 netto. Patrick Steinfeld, 24, Student aus Berlin, jobbt als Servicetechniker und ist ledig. Jetzt das Zitat.
Ich komme damit aus, weil ich noch bei meinen Eltern zu Hause wohne. Ja, ganz klar. Da sind ja diese 399 Euro auch eher als Taschengeld zu bezeichnen.
Ich würde auch sagen, also ja, okay, gut. Aber was verdienen Deutsche, ne? Also er verdient es als Servicetechniker. Auf 400-Euro-Basis.
Wahrscheinlich. Nebenjob.
Aber als Student mit ein bisschen BAföG.
Und zu Hause wohnen, denke ich.
Und mit 24? Das ist natürlich, muss man jetzt
noch. Was haben wir damals verdient als Studenten?
Damals. Es war auch so abhängig. Also ich weiß immer, dass das Sommergeschäft ganz gut lief, aber da viele Stunden, aber egal. Was haben wir noch? 900 brutto und 500 Euro netto. Da geht ja schon einiges ab. Das tut natürlich echt weh. Das ist fast die Hälfte. Jessica Frank, 18. Artistin im Zirkus Roberto zurzeit in München und ist ledig.
Was steht da? Ich helfe im Familienbetrieb mit, seit ich laufen kann. Ja, das ist klar. Ein Zirkus.
Aber 900 Euro im Zirkus, das ist natürlich... Na gut, man Kostenlogie hat man jetzt nicht. Es ist abwechslungsreich, aber als Artistin 900 Euro brutto.
Zuckerwatte gratis.
Ja.
Natürlich nichts zum Reichwerden. Lies mal dort den Fleischergesellen da drüben.
Das ist eine Frau.
Ah.
Würde ich jetzt mal sagen. Ja. 1740 Euro brutto und 1250 Euro netto. Katrin Istrefi. Hm. Fleischfachverkäuferin aus Frankfurt. Ich arbeite 40 Stunden pro Woche. Und das für 1700 Euro 40 brutto. Und das sind 1250 Euro netto. Mhm. Ja, und jetzt mal jemanden so aus der Mitte zwischen so 1,4 Millionen und 1750 brutto liegt man als Senator, als Berliner Senator oder als Mitglied ist Martin Delius.
Piraten.
Piratenpartei ist, wie gesagt, im Berliner Senat mit vertreten, aber auch Mitglied in verschiedenen Ausschüssen, eben auch zum BER-Flughafen beispielsweise. Und er verdient 4.740 Euro brutto. Das sind ca. 3.200 Euro netto. Und Martin Delius, 29 Jahre, sagt, viele Familien verdienen weniger. Ich kann mich nicht beschweren, aber für eine 60-Stunden-Woche ist Bezahlung auch nicht gerade üppig. Also ist die Bezahlung auch nicht gerade üblich.
Ja, immerhin. Das ist schon ganz ordentlich, denke ich.
Ja, er hat ja auch gesagt, er kann sich nicht beschweren.
Ja.
Na, also das heißt, wir müssen Politiker werden.
Senator.
Senator of Berlin. Genau. Was springt uns jetzt hier noch aus dieser großen Seite noch so mit ins Auge? Wir haben noch 3.949,42 Euro brutto. Das ist Ulrich Hanki, 56, Polizeihauptkommissar aus Hagen. Er ist verheiratet und sagt, ich bin zufrieden, durch die freie Heilfürsorge sind die Abzüge nicht zu groß. Ja, also man muss jetzt sagen, 3.949 Euro sind 3.312,31 Euro bei der Polizei. Das ist natürlich
nicht schlecht.
Auch nicht schlecht. Also ich glaube, ich weiß nicht, also richtig repräsentativ. Ich weiß nicht, wonach das jetzt hier geht. Also wenn man das so überfliegt, ja, es gibt ein paar Niedrigverdiener, aber das sind alles so Studenten und freie Mitarbeiter irgendwie. Oh ja.
2-0 für Bayern.
Wen es interessiert. Genau. Okay, das war also die Titelzeile.
Sehr gut. Was gibt denn der heutige Bild noch? Schießerei auf US-Marinestützpunkt.
Oh Gott. Der Täter wurde erschossen, nach Komplizen wird gesucht.
Gibt es schon irgendwelche Hintergründe? Warum? Also wahrscheinlich auch kein Motiv.
Nee, das spannender finde ich aber die Frage oder das Thema Bild auf dem FDP-Sofa.
Okay.
Also hier scheint es irgendwie Interviewweise mit altgedienten FDP-Mitgliedern wie Philipp Rösler oder Hans-Dietrich Genscher und daneben Guido Westerwelle. Das sind, glaube ich, echt noch die einzig Vorzeigbaren aus der FDP, oder?
Hm?
Aber leider ist einer davon gar nicht mehr beim Wahlkampf beteiligt. Ist eigentlich Guido Westerwelle im Wahlkampf beteiligt? Ich sehe eigentlich immer nur Philipp Rösler und Brüderle.
Ja, er ist ja auch
Außenminister.
Nicht mehr Vorsitzender, sondern er ist nur noch Außenminister, genau.
Ach so.
In der Koalition.
Aha. Und das entbindet ihn von allen Wahlkampfthemen. Hat er gut gemacht eigentlich.
Ja. Da steht man weniger in der Kritik.
Man muss nicht so auf so in so Straßenbuden rein.
Was ich leider bei der FDP festgestellt habe, ist, dass das Brillenmodell, was ich trage, leider sehr FDP-lastig ist. Das sind diese schwarzen, eher schmal gehaltenen Plastikbrillen, die auf allen Wahlplakaten von der FDP rumhängen. Ich werde mir also eine noch nerdigere...
Du trägst also deine Liberalität auf der Nase.
Ja, leider. Also so liberal bin ich, glaube ich, gar nicht. Und würde mich da auch wenig mit identifizieren. Also meine nächste Brille wird von Apollo Optik deutlich anders.
Okay, ich bin gespannt. Es kann ja jetzt nur rund und in Herzform, so eine Brille in Herzform sein.
Nee, ich glaube nicht. Es wird eine noch größere, nerdigere Brille werden. Wie sieht es eigentlich mit deiner Sehkraft aus?
Hä? Achso, nee, es war die Hörkraft. ich kann die Bildüberschriften noch lesen.
Was hat denn dein letzter Sehtest ergeben?
Mein letzter Sehtest hat ergeben, ich war spontan mal zum Sehtest, weil ich wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass ich wohl nicht mehr so gut sähe, dass ich eine leichte Hornhautverkrümmung habe, dass meine Augen etwas überelliptisch sind und sich dadurch eine Weitsichtigkeit von 0,25 Dioptrien auf beiden Seiten ergibt.
Das ist eigentlich nichts.
Ja, genau. Ich merke aber, dass ich schon nach einem relativ langen Arbeitstag vorm Rechner und dann, wenn ich mich abends dann nochmal 2-3 Stunden privat vor den Rechner nochmal setze, ist schon sehr, 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 sehr anstrengend. Also das merke ich schon deutlich. Und dass ich dann, wenn ich aufs iPhone schaue und dann irgendwas lesen möchte, ich abends noch irgendwie im Bett liege und dann irgendwie noch einen Reader nochmal durchlese, muss ich mich schon richtig, richtig anstrengen. Also das merke ich schon. Also ich denke mal, noch so 2-3 Jahre wird es gut gehen, vielleicht mit den 0,25 Dioptrien, aber...
Ich denke, die Stärke ist es auch nicht. Also gerade diese Ellipsen oder dieses Nicht-Parallele ist ja doch etwas, was man mit einer Brille sehr gut ausgleichen kann. Und das ist das, was das Sehen wirklich angenehm macht. Und es ist halt auch das, was ich alle paar Jahre feststelle, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin und ich sehe in der Ferne ein blaues Schild und weiß, da müsste jetzt irgendwann eine weiße Schrift auftauchen und ich schaue und ich schaue und ich fahre und ich fahre und außer dem blauen Schild kommt nichts auf mich zu, dann weiß ich, es ist wieder Zeit, mal messen zu lassen, neue Brille zu kaufen.
Erinnere mich mal dran, dass ich nur noch mit Navi mit dir fahre. Und überhaupt fahre ich überhaupt noch mit. Nee, nein.
Ja, ich fahre sehr guter Autofahrer. Sehr guter Autofahrer.
Ja. Aber hier noch ein tolle Werbung auch direkt auf der Titelseite. Da geht es um den Organspendeausweis. Wir haben ja dieses Jahr da eine Änderung erfahren in Deutschland, ja. Nämlich dass die Krankenkassen direkt anschreiben, also dass man per Default jetzt im Prinzip zum Organspender wird und quasi mehr oder weniger selber sagen muss, ich möchte es eigentlich nicht. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil ich glaube, damit sehr, sehr, sehr viele Leute einfach sagen, ja klar, warum nicht? Von mir selber aus hätte ich es nicht gemacht, aber jetzt, wo ich es einmal im Briefkasten habe, also ich habe es vor ein paar Tagen von meiner Krankenkasse bekommen.
Ja, ich habe es vor ein paar Wochen schon.
Oh ja, vor ein paar Wochen. Und jetzt, wo ich es dann da habe, klar, kreuze ich was an, trage es bei mir mit rum und das...
Vor allem sind die gar nicht schlecht, die zum Selbstausdrucken. Die zerledern halt sehr schnell im Portemonnaie. Das war ja doch eher so kunststoffartig, was da geschickt wurde. Ist also ja eine echte Verbesserung.
Ja, also ich selber hatte schon immer auch mit dem Gedanken oder wollte es auch schon immer tun, habe aber das aus diversen Gründen und Prokrastinierung eben nie gemacht. Aber jetzt bin ich auch offiziell.
Ich hatte schon immer einen, also schon viele, viele Jahre. Und der war aber schon so zerledert, dass
dieser... Weißt du, was darf ich fragen, was du spendest? Oder hast du da eine Grenze für dich gezogen? Nee,
ich würde alles spenden. Ich will auch nicht, dass da jemand drüber entscheidet. Also, dass da in dieser Situation dann jemand gezwungen ist, dort noch eine Entscheidung zu treffen. Ich denke, das ist absolut unzumutbar. Entweder man kann das für sich vereinbaren.
Ja.
Spricht auch vieles dagegen. Aber wenn jemand das Gefühl hat, dass dort die Vergabetechnik, die Transplantations... Prozesse nicht sauber sind. Da gibt es ja genügend Beispiele, die man in den Medien liest, die auch wirklich nachvollziehen lassen, dass es dort zu Unregelmäßigkeiten kommt, halte ich es dennoch für wichtig. Ja, also ob es jetzt zu Ausbildungszwecken für Mediziner ist, ob es einfach als Organtransplantat für andere Menschen ist. Ja, die Medizin ist soweit, man kann damit anderen wirklich helfen. Und ich gehe davon aus, dass in dem Moment, wo es dann nötig ist, auch ja die Ärzte dann die richtige Entscheidung treffen, vertraue da drauf und würde mich da also auch bereit erklären. Ich habe da keine religiösen Bedenken und von daher
also ist es für mich okay. Ich habe nochmal gehört, dass viele Leute...
Weintrauben.
Schmecken. Ja. Dass viele Leute im Prinzip eher bereit sind, innere Organe zu spenden und die äußere Hülle eher unversehrt lassen möchten. Das kann ich auf der einen Seite nachvollziehen, führt aber dazu, dass gerade Augapfelspenden unheimlich rar sind. Also noch rarer als zum Beispiel Herzorganspenden oder sogar andere innere Organe. Augapfel sind wohl mit das Seltenste, was man so haben kann als Spendeorgan, wenn man es als Organ bezeichnet, ist ja ein Sehorgan. Insofern habe ich das auch einfach mal angekreuzt.
Ja, willst du nicht spenden?
Doch, will ich spenden, willst weil spenden? Es so ja. selten ist. Mhm.
Ach, du hast positiv.
Ja, genau. Alles klar. Genau. Doch, weil ich mal gehört habe, dass Augäpfel ein relativ seltenes Spendeorgan sind, weil das eben viele eher sagen, nee, ich möchte das drin haben, wenn ich mal beerdigt bin, dann möchte ich da eben nicht eine leere Hülle haben.
Gut. Kennst du den Film Seven Lives?
Ja, ja.
Auch ziemlich krass, der sich dann mit, also seine Spender sozusagen im Vorfeld selbst auswählt. Mhm. Ganz schön krass.
Ja. Nee, kenne ich, genau. Ich, aber weil du ja jetzt gerade sagst, so mit so medizinischen Forschungszwecken, ich hatte jetzt auch vor anderthalb Wochen eine kleinere Mini-OP, dermatologisch, und man muss auch im Vorfeld vor so einer kleinen Mini-OP unheimlich viel Papierkram ausfüllen, und der besteht eigentlich im Wesentlichen darin, dass man Freigaben erteilt für, sollte bei dieser Operation Gewebsmaterial zufällig in ein Reagenzglas fallen, ob das dann auch mit ausgewertet werden darf. Und welche Informationspflichten dadurch für den entsprechenden Wissenschaftler oder sogar Arzt auch entstehen. Ist spannend, dass eigentlich im Wesentlichen da keine Aufklärungshilfe bestand bei der Patientenaufnahme, bei diesen Bogenbögen, sondern dass man da einfach so, hier, füllen Sie mal bitte aus, machen Sie da, unterschreiben Sie da mal einfach.
Da gab es ja diesen interessanten Fall, ich weiß nicht, ob du das kennst, von dieser Zellkultur irgendwie aus den 20er, 30ern. Die Frau, von der die Zellkultur stammt, lebt auch schon nicht mehr. Und das war aber wohl, die haben noch nicht aufgehört, sich zu teilen. Das heißt, es sind die ersten menschlichen Zellen, die nicht aufgehört haben, sich zu teilen.
Okay.
Was ja sozusagen wie
Unsterblichkeit
ist. Unsterblichkeit ist. Die Frau ist halt, ich weiß gar nicht, woran sie verstorben ist dann. Keine Ahnung, also...
Aber die Ursache wissen wir noch nicht, oder?
Also woran das liegt, weiß man nicht. Aber es gibt ganz viele Institute, die diese Zellkulturen haben mittlerweile. Okay. Und daher kommt das. Die hat da ja nie zugestimmt, dass es zu Forschungszwecken freigegeben ist.
Ja.
Aber im Prinzip jedes Institut auf der Welt, was so Richtung sonst was forscht, hat im Prinzip diesen Zellstand mittlerweile, weil das unglaublich viele Zellen mittlerweile ist.
Aber die Frage ist ja für mich, welchen Grund könnte man jetzt tatsächlich haben, um zu sagen, naja, ich meine, man kann ja zu jeder Freigabe immer sagen, ich möchte dann darüber informiert werden. Mhm. Also könnte man ja eigentlich sagen, es gibt eigentlich keinen Grund, dem zu widersprechen. Ich kann ja immer informiert werden, wenn sich daraus eine medizinische Handlung für mich ergibt.
Ja.
Ja? Aber also würdest du einen Grund sehen, warum man jetzt sagt, ich möchte dem nicht zustimmen, sagen, es soll keine Gewebeprobe aufgehoben werden, es soll damit auch nicht geforscht werden.
Ich hänge da auch nicht dran. Also.
Aber wusstest du übrigens, jeder Zehnte war im Sommerurlaub krank. Mhm. Jeder Zehnte.
An was erkrankt? Steht da was?
Ich schau mal kurz. Fast jeder zehnte Arbeitnehmer in Deutschland war während seines Sommerurlaubs krank. Das ergab eine Forsa-Umfrage für die DRK. Während 14% der Norddeutschen Erkrankten erwischte es nur 5% der Bayern. Ein Grund dafür liefert die Umfrage nicht. Mhm. Ja, die haben halt nicht zugestimmt, die Gewebeprobe freizugeben. Und jetzt weiß man nicht, woran die erkrankt sind.
Mhm. Das ist auch dieses ganz Typische, dass man dann... solange sich den Urlaub herbeisehnt, und wenn er dann soweit ist, dauert es immer meist nur einen Tag und dann ist man tatsächlich krank, weil der Körper, der lässt los und alles, was so vor sich hin, ja, alles, was man noch hochgehalten hat, das fällt dann von einem runter. Also ich höre das Ganze. Gerade über den Weihnachtsurlaub sind ganz viele ganz schnell krank.
Ja. Aber ich sehe hier gerade, das wusste ich auch nicht, dass man in der Printausgabe der Bild immer so einen Tagespass bekommt für das Bild Plus im Internet. Bild hat jetzt auch so eine Paywall eingeführt für die hochwertigen journalistischen Beiträge.
Ah, da kriegt man die hochwertigen Beiträge.
Ja, den Rest bekommt der Pöbel, der nur die Überschriften liest und nicht gewillt ist, auch die Hintergrundrecherche mitzulesen. Ich glaube, die Paywall funktioniert nicht so richtig, weil sonst würden sie keine Tagespässe in der Printausgabe kostenlos zur Verfügung stellen. Keine Ahnung.
Ja.
Ansonsten, wir sind jetzt auf Seite 2 und 3 gelandet. Auf Seite 2 ist im Prinzip so ein FDP-Interview eben mit den Philipp Rösler, Dietrich Genscher und Guido Westerwelle. Die Frage ist, was nun FDP? Ich glaube, sie spielen auf das Wahldebakel der bayerischen Landtagswahl ab.
Also raus sind sie. Liberal ist ja fast schon zum Schimpfwort mutiert. Und geht aus meiner Sicht auch darauf zurück, dass natürlich Wirtschaftspolitik und auch liberale Wirtschaftspolitik sicherlich ihre Berechtigung in einem kapitalistischen System hat. Dass aber wohl insbesondere liberale Parteien vergessen haben, dass es eben neben Wirtschaft auch noch andere gesellschaftliche Belange gibt. Die wurden immer so am Rande benannt, ja. Und aber im Prinzip stehen liberale Parteien für kein Gesellschaftskonzept. Und dass das langfristig eben zum Verlust von Wählerschaft führt, ist, denke ich, klar.
Ja, wobei sie ja bei einigen netzpolitischen Themen ja nicht so ganz weltfremd sind. Aber auf der anderen Seite wieder so, es regelt alles der Markt propagieren, aber merken gerade bei dem Thema Netzneutralität funktioniert das eben nicht ganz.
Ja.
Nun ja, also aus dem Widerspruch haben sie ja auch noch nicht so richtig Kapital geschlagen. Na gut. Auf Seite 3 ganz groß wird nochmal die TV-Sendung Günther Jauch nochmal irgendwie reflektiert. Da scheinen die Kandidaten, die in der im Wesentlichen aus Opposition und aktueller Regierung bestehen, da doch irgendwie doch im Wahlkampfmodus jetzt, immerhin eine Woche vor Wahl, in den Wahlkampfmodus gefallen sein. Die scheinen sich da, ich habe es gar nicht mitbekommen, dass die sich da irgendwie doch
ich habe keinen Fernsehen.
Verbal sich da, naja, aber die öffentlichen Rechtlichen kriegst du ja schon, dass sie sich da irgendwie verbal doch irgendwie angegiftet haben. Ich denke mal, ich buche das immer so. Oder wie sagt Helmut Schmidt, das ist für mich Tagespolitik, das interessiert mich nicht. Damit lege ich das auch um. Naja, der DAX steigt auf Allzeithoch, ist auch toll. Ja, ansonsten viel Werbung übrigens. Einer DAX-Aktie habe ich.
Ja, was?
Darf ich das sagen? Ja,
ja.
Ja, Deutsche Post habe ich.
Deutsche Post,
sehr gut. Sind tatsächlich auch gar nicht so schlecht. Also ich will jetzt hier keinen Tipp geben, aber davon bin ich ganz fern. Aber die sind, seitdem ich die gekauft habe, ich glaube im Schnitt um doch fast ein 3/4% gestiegen. Im Schnitt, so über die Gesamtzeit. Das haben meine Nasdaq-Aktien nicht geschafft.
Was, 3/4%?
Also 0,75%.
Okay.
Im Schnitt gewachsen. Also das schaffen meine Nasdaq-Aktien nicht. Im Gegenteil.
Okay.
Naja. ja, es geht weiter. Also mit viel Werbung geht's weiter und mit einer tollen Serie, das habe ich auch schon irgendwie mitbekommen, dass die Bild jetzt irgendwie eine Serie gestartet hat, in der Leute, die mal vor mindestens 10, 20, 30 Jahren irgendwie ein Bild geschossen haben, als sie noch Kinder waren, dasselbe Bild nochmal als Erwachsener aufnehmen.
War eigentlich im Internet schon länger ein Meme, aber ja, gut, jetzt also
auch bei jetzt der auch als Print-Meme. Mhm. Und in diesem Fall ein Kind auf dem Klo, was gerade die Hose runter hat. Das andere steht daneben und guckt ein bisschen doof. Jetzt sitzt da ein Erwachsener, der die Hundehose hat. Und ein anderer Erwachsener, der doof guckt. Naja, gut. Das ist natürlich irgendwie... Haben wir sonst noch irgendwas Spannendes? Na gut, hier ist noch ein bisschen Lokales schon, gleich auf Seite 4. Hier geht es irgendwie um einen Fanclub von irgendwelchen Rockstar.
Können wir, denke ich, überspringen.
Ja, komme ich jetzt auch so thematisch nicht so schnell rein. Weiter geht's mit...
Meine Gebete können heilen. Rentnerin Renate, 74 Jahre alt, behauptet, sie habe schon 500 Kranke wieder gesund gemacht. Das Bild dazu ist sehr bezeichnend.
Sie betet vor einem Altar.
Und man sieht auch sehr
Stigmata
bildlich dargestellt, genau, die weinende Madonna, Stigmata, halte ich für Scharlatanerie, auch wenn ich im christlichen Glauben doch eher nahestehe, halte ich von so Heilungen, Spontanheilungen durch Menschen inspiriert, nicht viel. Aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren.
Ja, also wer sich halt danach besser fühlt, gut, soll es halt. Aber ich meine, ja gut. Man muss nicht immer versuchen, alles wissenschaftlich zu erklären.
Ja.
Ansonsten sehe ich hier nur, dass ein Elefant noch auf den Hund gekommen ist in Kalifornien. Ein Elefant, der einen Hund zum Freund gewonnen hat. Dann übrigens noch, oh, spannend.
Bitte.
Laute Musik verrät Cannabiszüchter. Ich lese mal noch den langen Artikel dazu.
Ja.
Rostock. Wer was Illegales tut, sollte unauffällig sein. Diesen Grundsatz missachtete ein Mieter, 27, in Neubrandenburg, der in seiner Wohnung so laut Musik hörte, dass die Nachbarn die Polizei riefen. Beamte rückten an, bemerkten Cannabisgeruch, durchsuchten die Wohnung, entdeckten 18 Cannabispflanzen. Anzeige. Dürfen die das gleich eigentlich? Wegen Ruhestörung gleich in die Wohnung rein?
Naja, die klingeln halt und sagen, guten Tag, wir haben hier eine Meldung, dass es nach 22 Uhr noch zu laut war. Und jetzt liegt es halt an den Beamten, ja, haben die Lust auf eine Aktion oder nicht.
Ja, aber dürfen die das dann eigentlich? Oder brauchen wir da nicht einen Durchsuchungsbefehl oder sowas, einen richterlichen Beschluss, um da reinzugehen?
Eigentlich nicht.
Also, in eine Wohnung? In
so offenbar ist? Vielleicht haben sie sich auch noch schnell geholt.
Ja. Ich wäre mir da nicht so sicher.
Ich meine, er hatte ja dann keine Gelegenheit mehr.
So schnell geholt? Ich weiß gar nicht.
Ja, die Pflanzen da. Also ich habe das unter Nothilfe oder sowas fällt es ja nicht. Ist tatsächlich eine interessante Idee. Dürften die da eigentlich rein? Ich glaube dann schon. Beweissicherung, wie auch immer.
So unter dem Motto Gefahr im Verzug, aber es ist ja keine Gefahr. Hm. Also wenn jemand das weiß.
Sag uns
mal bitte, also das würde mich tatsächlich interessieren.
Jetzt die ganz große Story. Bild erklärt die teuerste Bergung aller Zeiten. Es geht um die Costa Concordia. Ich habe das mal ganz kurz gesehen im Internet, da war ein
Video echt?
Von dem Ingenieur.
Ah.
Ich habe das ja
völlig negiert.
Der das sozusagen vorbereitet hat. Wie könnte man dieses Schiff jetzt aufrichten? Und ja, in irgendeinen Hafen zerren. Muss man sich ja vorstellen, hoch wie ein 17-stöckiges Gebäude.
Mhm.
Und die ganze Aktion, habe ich dann gelesen, kostet 600 Millionen Euro.
Oh.
Ja. Ist also nicht ganz billig, so ein Schiff, wenn es da einmal liegt.
Reicht das dann nicht, wenn man es dann einfach verschrottet dort vor Ort anstelle?
Ich weiß nicht, ob das so geht. Also, weil da der größte Teil war ja dann unter Wasser.
Ja, dass man es dort irgendwie vor Ort klein macht und dann nach und nach abräumt.
Aber vielleicht ist es wirklich günstiger, dann das ganze Ding.
Also ich könnte mir nur vorstellen, dass das Ganze, weil es läuft ja dazu noch ein Verfahren.
Mhm.
Und dass das im Prinzip als Tatort dient.
Mhm.
Und deswegen nicht zerstört werden darf.
Ja, könnte man auch andersrum sagen. Es gibt ja dann noch viele so deklarierte Seegräber. Da sind ja auch wirklich Leute ums Leben gekommen.
Ja.
Obwohl, es lag dort ja wirklich doof. Also es ist ja nicht untergegangen.
Ja, das liegt ja auf Grund.
Lag dort auf Grund, genau.
Hm.
600 Millionen.
Ja, das könnte man sicherlich anders. Da sind wir auch schon. Nee, wir sind noch nicht am Ende. Wir sind erst
sehr interessant.
Jetzt kommen wir zu einem Lokalteil. Jetzt können wir was lernen.
Willst du?
Soll ich?
Ja. Ah ja, das habe ich heute schon irgendwo gelesen. Domschändung wird zum Volkssport. Da geht es darum, ich denke, vielleicht kennt ihr die Videos aus Russland, wo man so auf hohe Gebäude, Antennenmasten
ja, klettert.
Ja, krass. Wo dann die Leute da so balancieren. Das ist also gerade der Trend, da hochzuklettern oder eben Fotos in Kirchengebäuden zu machen, Nacktfotos zu machen, sehe ich gerade.
Na, das ist natürlich.
Sex am Hochaltar, eine Kunstaktion.
Hm? Also in Russland hätte es das nicht gegeben.
Nein.
Da würde man jetzt verurteilt werden.
Richtig. Domschändung wird zum Volkssport. Okay. So auch natürlich, wir sind ja im Lokalteil Kölner Dom, war also hier Tatort. Der Rest ist, denke ich, recht uninteressant. Sport, aus meiner Sicht völlig uninteressant. Sammer legt nach gegen Hoeneß, mir völlig egal.
Ja, na die, ja, genau.
Es geht um Dußball.
Es geht um Dußball, genau. Ja, der eine sagt, das ist alles ganz schlimm, aber der andere große Chef sagt, ist gar nicht so schlimm. Jetzt geht es nur noch darum, wer recht hat.
Über 4 Seiten Sport.
Aber darum, ich sag mal so, es steht derzeit 2-0 für Bayern. Ich würde sagen, der große Chef hat recht. So schlimm kann es gar nicht sein.
Mhm. Tja.
Das ist der qualitative Printjournalismus.
Ja, ich sehe das schon.
Aber was ich mir schon immer überlegt habe, ist, ich meine, es gibt ja tatsächlich auch Zeitungen und Zeitschriften, die sich jetzt das so ein bisschen erkannt haben und sagen, okay, wenn ich was abdrucke, dann sollte es schon irgendwie eine richtige Story haben, richtig gut ausgearbeitet sein, aber trotzdem irgendwie verlinkbar sein. Mhm. Und ich bin nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, irgendeiner von diesen neueren Zeitschriften, die stellt jetzt unter jedem Artikel auch einen QR-Code, der dir dann das Ganze shared. Also, dass du sagen kannst, diesen Artikel fand ich richtig gut.
Okay.
Und ich möchte jetzt diesen teilen irgendwo. Und ich möchte den jetzt nicht abfotografieren und sagen, ja, schau mal, kauf dir bitte am nächsten Zeitungsstand diese Zeitung und lies diesen Artikel, weil das passiert tatsächlich ja nicht.
Ja.
Sondern sage, ich scanne diesen QR-Code und dann wird so ein Link generiert, der dann auf diesen Artikel nochmal referenziert. Und den könnte ich dir dann schicken.
Verstehe.
Finde ich eigentlich eine ganz gute Sache.
Ist mal ein guter Ansatz, um das QR-Code-Thema wirklich zu nutzen.
Ja.
Dann haben wir hier noch die letzte Meldung. Siegfried und Roy machen ein Fass auf.
Die gibt's noch?
Die gibt es noch. Und man sieht auch durchaus, herrje, gut sieht er nicht aus. Also hier der, ich weiß nicht, welcher von beiden das ist, die von diesem Löwen da angegriffen wurden. Ja. Las Vegas. Wenn in Vegas die Wiesn beginnt, machen Deutschlands berühmteste Magier ein Fass auf. Siegfried, 74, und Roy, 68.
Ach du Grüne, so alt sind ja, die schon.
Kam zum Anzapfen. Das ist einfach gute alte Tradition hier, fast wie in Germany, schwärmt Roy. Klar, das Vegas Hofbräuhaus ist eine Kopie, aber das bayerische Bier schmeckt auch in der Wüste. Once, zwar. Man sieht ihm die Verletzung durchaus noch an.
Ja, also das mit dem deutschen Bier, das ist, ich war ja auch mal in Südamerika und habe dort in Rio am Strand für sehr viel Geld deutsches Bier getrunken.
War's gut?
Nein. Aber also in Brasilien, also wir waren in der im südlichen Teil des Rio de Janeiro, Sao Paulo, gibt es im Prinzip drei Biersorten, die man trinken kann. Und davon ist nur eine lokale Biersorte. Die ersten beiden, das ist eine schwedische Biersorte, Skol. Das ist so das Becks von Brasilien. Das gibt's überall in x Sorten und das wird auch immer getrunken und angeboten. Das schmeckt auch ganz okay. Das zweite ist dieses belgische Stella Artois. Mhm. Das ist so ein...
Das berühmteste englische Bier, ja.
Das berühmte, obwohl es ein belgisches Bier ist.
Ja, also das war in England, eigentlich kann man das überall kaufen. Für alle die dieses nicht schäumende Bier nicht so mögen.
Ja.
Das ist doch die einzige Variante. Ist Festland-europäisch.
Ein bisschen, aber auch, na, es hat schon was Herbes, aber, und das dritte ist so ein brasilianisches Bier, das ist Itaipava. Und das ist so ein, nördlich von Rio, so ein, Landkreis, hätte ich jetzt fast gesagt, ein bisschen größer noch. Bundesland, genau. Was da auch sehr große Beliebtheit erfährt. Und also in Brasilien, die Biere, die sind alle eher leicht. Haben so zwischen 2% und 4%. 4% ist schon stark. Mhm. Und es wird auch ein bisschen anders genossen dort, das Bier. Also das Bier, man kriegt das dort nicht so in 0,3er oder 0,5er Flaschen, sondern gibt es so eine 0,75er oder eine 1-Liter Flasche.
Mhm.
Und ist eher für so eine Gruppe gedacht. Man kriegt da so kleine Gläser dazu, die sind... Kleiner noch als Kölschgläser.
Also 100 Milliliter sowas.
Ja, genau, so ein ganz kleiner Becher. Er hat einfach den Grund, es ist immer so warm, dass man sein Bier gar nicht so schnell trinken kann, wie es warm wird. Mhm. Und wenn man da so eine Flasche für die Gruppe gibt, die man in so einen Kühler stellt und dann immer so kleine Schlücke aushält, da kann man das Bier so genießen.
Nett, man weiß auch am Ende nicht, wie viel man getrunken hat.
Ja, es ist auch nicht so schlimm, weil es ist auch nur 2%.
Ja.
Zwischen 2% und 3%, das ist auch echt okay. Mhm. Ist mal eine ganz andere Erfahrung auch gewesen.
Ich hatte jetzt auch in dem Irish Pub bei mir um die Ecke, die haben tatsächlich Snakebite.
Mhm.
Das ist eine Mischung aus Bier und englischem Cider.
Mhm.
Ist also wie so eine Art Radler, nur eben...
Ich wollte gerade sagen, es müsste fruchtig sein.
Ja, es ist so leicht apfelfruchtig, leichte Säure.
Mhm.
Eigentlich sehr erfrischend. War sehr gut.
Ja, und spannend war auch die Sichtweise. Also die Brasilianer denken auch tatsächlich, wir Deutschen, also sie wissen, wir Deutsche trinken gerne Bier und identifizieren uns auch so ein bisschen als Biernation. Aber meinen, wir mögen unser Bier warm. Und ich wurde mehrfach, als ich mir ein Bier bestellt habe, und man merkt auch irgendwie schnell, wir sind Deutsche, und fragt dann immer so auf einem schlechten Englisch oder ein bisschen Portugiesisch, tut uns leid, ist es okay, wenn wir das Bier direkt jetzt aus dem Kühlschrank dir geben und jetzt nicht nochmal 10 Minuten irgendwie es warm werden lassen? Fand ich ganz spannend. Ich weiß auch nicht, woher dieses Bild kommt.
Ich
Also,
mag mein Bier tatsächlich zimmerwarm.
es kommt aufs Bier an. Also Becks mag ich jetzt nicht so zimmerwarm
Ja,
zum
es ist richtig.
Beispiel.
Deswegen, trinkt es ja für gewöhnlich kalt, um
Ja.
Geschmacksfehler zu überdecken.
Natürlich, aber eigentlich ist ja das deutsche Bier ja recht gut, so dass man es in der Regel auch warm trinken kann. Also irgendwoher muss ja das Bild kommen oder die Meinung und ja.
Ich finde das unangenehm, also das ist ja unbekömmlich, das Kühlschrank kalt zu trinken. Aber
Es kommt
Geschmackssache.
auch auf die Situation an. Also
Ja.
willst du mal im Biergarten.
Im Sommer, klar, da kann es auch mal gerne etwas kälter sein. Aber normalerweise würde ich es zimmerwarm, ist meine Biertemperatur.
Ich muss auch, wenn ich so zu einem Neumarkter Lamsbräu, da stelle ich nicht unbedingt einen Kühlschrank. Genau. Was essen wir denn heute für Coffee Clash Schokolade?
Oh, wir haben eine leckere Schokolade uns noch für den Feierabend mitgenommen. Und zwar haben wir einmal die Milka Alpenmilchschokolade mit Lukeks. Kennst du Lukekse?
Ja, na, das
Könnte
sind,
möglich.
ja, die machen auch so
Und
Prinzenrolle,
so
glaube ich, oder
kleine
sowas.
daumennagelgroße Kekse, die hier in die Schokolade eingelassen sind. Und zum Zweiten gibt es die noch mit Tuck, dem Knappergebäck. Alpenmilchschokolade mit Tuck, leicht salzig.
Also ich mag ja immer das. Ich mag auch so von Milka gibt es gerade so eine solche Brezeln mit Schokoüberzug. Ich mag das, also diese salzig-schokoladische.
Ja, das ist ja das typische Toffee-Effekt,
Also
leicht
viel
salzig.
lieber als dieses Phase gab mit alles mit Ingwer oder Chili. Mag ich das, diese Kombination viel lieber.
Ja, also Keks geht immer mit Schokolade und leicht salzig. Ein grober Hochgenuss. Ja, ansonsten denke ich, haben wir die Bild-Zeitung soweit durch. Wie man merkt, spannend war es heute nicht, so eine Woche vor der Wahl. Viel spannender der Auftritt unserer Kanzlerin in Dresden.
Erzähl mal,
Ich bin
genau.
mal interessehalber hingegangen, nicht weil ich sie wählen werde, aber immerhin, man möchte ja doch mal hören, wie die Leute sich so geben. Es war halt sehr oberflächlich betrachtet, sehr, ja, wie soll ich sagen, hat viele Punkte ausgelassen, Überblick über den Politikstil, den sie sich vorstellt für die Zukunft.
Hat sie eine Rede gehalten?
Ja, aber eher kurz.
Was war denn das Thema? Sie ist ein bisschen auf Dresden eingegangen, auf Sachsen eingegangen
Nee,
oder gar
haben nur
nicht?
alle erwähnt vor dieser tollen historischen Kulisse,
Okay.
die ja eigentlich sehr neu ist, aber klar, ist natürlich eine tolle Kulisse vor der Frauenkirche. Sie ist da sehr stark, das hatte mich verblüfft, darauf eingegangen, dass sie tatsächlich auch die Freiheit des Einzelnen sehr in den Vordergrund stellt. Ja, obwohl eben also diese ganze NSA-Affäre, diese ganze Spionage, Geheimdienstaffäre völlig außen vor gelassen. Sagt das, ja, sie garantieren eben die Freiheit eines jeden Einzelnen innerhalb der Gesellschaft. Sie hat auch nochmal herausgehoben, wie gut es uns doch in Europa geht im Vergleich zu anderen Ländern. Das ist, denke ich, alles völlig richtig. Die Frage ist halt nur, ist das ein Alleinstellungsmerkmal für die CDU? Das denke ich, würde ich für mich jetzt nicht so sehen.
Ja.
Im Publikum waren sehr viele Piraten, die ja auch für den Lacher des Abends gesorgt
Ich fand
haben.
es aber irgendwie schon eine spannende Aktion.
Ja, war auch sehr lustig, wobei es auf der Bühne kaum sichtlich
Was ist
gewürdigt
nochmal
wurde.
passiert,
Genau,
genau?
es wurde also dort von einem Piraten so eine kleine Flugdrohne, so ein Quadrocopter,
Also eher harmlos eigentlich
ja,
wie,
harmlos,
oder ein
genau.
Spielzeug, ne? Aber
Naja, war schon, denke ich, teures Spielzeug. Vielleicht hat er es auch wiederbekommen, ja, weiß ich nicht. Schwebte dann vor der Bühne und die haben dann diese kleine Drohne dort eben direkt vor der Bühne abstürzen lassen. Und das natürlich in Anwesenheit von Thomas de Maizière. unserem Verteidigungsminister, der jetzt über diese Drohnenaffäre gestolpert ist. Fand ich eine witzige Idee, denke ich.
Noch ein toller Funfact, der Vater von Thomas de Maizière, ich glaube Lothar de Maizière, der wohnt auch in Dresden-Striesen noch.
Ach, bei mir in der Nähe?
Ja.
Sehr interessant.
Ich glaube, die kommen da so ein bisschen daher auch. Die de Maizières.
Das ist interessant.
Das wusste ich tatsächlich. Wir hatten da mal so einen Spaziergang mit Freunden aus dem Dresdner Stadtteil Striesen. Und der meinte so, schau doch mal dieses Haus, das gehört den de Maizières.
Wenn jetzt auch öfters Drohnen drüber fliegen.
Nein, ist natürlich wirklich eine tolle Mehrfachdeutung dieser Aktion, weil gerade de Maizière mit diesem Drohnenthema und Überwachung und ich interpretiere da auch diesen oder ich projiziere da auch so diese Theorie des Kontrollverlusts auch da rein in diese Drohnenaktion. Ja, also ich meine, man kann alles tun, was man will. Da braucht nur so eine kleine Drohne schweben und schon ist alles andere, was man an Sicherheitsmechanismen hat, völlig ausgehebelt.
Ja.
Ja. Und da steht einfach nur einer da und es ist völlig unkontrollierbar.
Frau Merkel hat das Richtige getan, sie hat kurz gelacht. Denke ich, was willst du auch in so einer Situation?
Ja, ist natürlich wirklich einfach mehr als
ein lustiger Gag.
So eine Wahlkampfaktion zu sehen, aber ja, vielleicht mal sehen. Schauen wir mal, was überhaupt. Ich bin ja mal gespannt, die Piraten haben. Es war jetzt Landtagswahl in Bayern. Ich habe das jetzt nicht so aktiv verfolgt. Ich habe jetzt nur am nächsten Tag mal die offiziellen Wahlergebnisse. Ich war tatsächlich überrascht, dass die FDP deutlich jetzt abgewählt wurde. Mhm. Dass die CSU aber auch gleichzeitig deutlich zugelegt hat, deutlich da die absolute Mehrheit geholt hat. Da würde mich mal interessieren, welches Thema letztendlich dann auch ausschlaggebend war, um dieses Ergebnis einzuholen. Da ja meiner Meinung nach die Wahlkampfthemen, die die CSU anführt, absolut kein Bestand haben werden in einem Koalitionsvertrag mit der CDU. Insofern bin ich mal gespannt, mit welchem gestärkten Rücken die CSU jetzt da nächste Woche irgendwelche Gespräche führen wird.
Wenn sie denn Gespräche führen wird. Ich fand noch interessanter die Ergebnisse in Nürnberg. Da hatte man so eine richtig schöne, eigentlich fast Gleichverteilung unter den Parteien. Also es waren alle so zwischen 8-25%. Also es war keine Partei, die dort wirklich nach oben herausgestochen hätte. Wo ich merke, gerade im städtischen Raum scheinen sich eben auch kleinere Parteien wie die Grünen, wie die Piraten auch tatsächlich zu etablieren. Ja, was mir leider auch aufgefallen ist, die AfD war auf der Veranstaltung in Dresden sehr stark vertreten. Mit vielen Plakaten. Ja, aber gut. Denke ich, ist Wahlkampf. Bin gespannt, ob die AfD tatsächlich relevante Stimmen für sich vereinnahmen kann.
Also ich bin ja auch auf die Piraten gespannt. Also ich finde, also meine Prognose ist, dass sie etwas über 3% bekommen werden in dem Bundestag.
Denke ich realistisch.
Wahlkampf. Und es ist realistisch und eigentlich auch als Ergebnis nicht zu verachten.
Ja, immerhin. Auch ein schönes Interview, was noch gelaufen ist, vielleicht verlinken wir das dann am Ende noch, ist ein Interview zwischen dem Herrn Gysi und dem, ja, ich sage jetzt mal, Anführer von der Partei Die Partei. Wusste ich gar nicht, dass das aus der Zeitschrift Titanic hervorgegangen ist. Und war ein sehr vor allem angenehmes Gespräch. Also, sie haben sich in einer Bar getroffen, haben sich dort zu verschiedenen Themen kurz unterhalten, haben dem, ja, weil von der körperlichen Statur beide sich sehr stark unterscheiden, haben sie dem Herrn Sonnenborn, heißt er, glaube ich, die Füße von seinem Barhocker abgesägt, damit das Ganze bildlich halbwegs zueinander passt.
Okay.
Ja, okay. War aber trotzdem ein sehr nettes Gespräch. Ich hatte auch den Herrn Gysi, obwohl ich jetzt die Linke auch nicht wählen würde. Also ich halte ihn für einen brillanten Politiker halt in der falschen Partei. Und ich habe ihn schon mal erlebt in Jena, damals auch didaktisch, rhetorisch klug, sehr gute Ansätze. Und frage mich immer, ist das wirklich, ist die Meinung, die er vertritt, wirklich das, was auch Parteienkonsens ist? Ja, das ist das, was mir immer bei dem Herrn Gysi so auffällt.
Das ist das so ein typischer Ruckredner, ne? Redner, ne? Der ja. kann so Ruckreden halten. Ich glaube, das ist so ein bisschen so seine Spezialität. Ja. Das ist einfach so ein so eine direkte Ansprache auch an den Einzelnen finden kann in seinen
ja.
Reden.
Er ist auch Anwalt, ist ja auch sein.
Der ist, da gab es mal eine tolle Frind-Folge übrigens, die ging auch nur eine halbe Stunde.
Da war er zu Gast, ich erinnere mich, ja.
Die war auch sehr gut und war auch sehr erhellend in dem Moment, als er gesagt hat, der ist eigentlich zu Drittel Politiker, zu Drittel Anwalt und zum Drittel Moderator. Mhm. Der macht ja auch so Moderatorengeschäfte im Radio, im Fernsehen, verschiedene Talkrunden, die er da auch moderiert, wo er seine Erfahrung, die er aus den anderen Bereichen, aus den anderen zwei Dritteln hat, auch mit einfließen lässt, jeweils in das andere Drittel. Das finde ich auch ganz spannend. Also finde ich eigentlich auch gut, dass er eben auch dazu steht, zu sagen, ich bin nicht Vollzeitpolitiker, auch wenn ich in der Zeit, in der ich Politiker bin, natürlich alles gebe. Mhm. Aber meine Persönlichkeit hat auch andere Facetten, die von der jeweils die andere Persönlichkeit profitieren kann und das nicht als Nachteil sieht. Ich finde es ganz toll, dass er dazu steht.
Auch immer ganz wichtig, dass er insbesondere, ich meine, gut, wer Berufspolitiker ist, ja, der ist Berufspolitiker, aber es gibt ja auch eben einfach auch Mandatsträger, die ganz normal noch ihrem Gewerbe nachgehen, ihrem Job nachgehen, ja vielleicht auch einfach nur Angestellte sind. Das gibt es ja auch und den Leuten muss ja ihr normales Leben auch weiter möglich sein. Du kannst ja nicht für die Zeit, für 4 Jahre, in denen du ein Mandat inne hast, alles fallen lassen, was du ehrenamtlich, beruflich tust. Von daher finde ich es auch richtig, wenn man dort auch einen Split macht und sein normales Leben weiterlebt.
Ja. Wenn es denn irgendwie möglich ist, genau. Aber wir reden schon wieder viel zu viel über Politik.
Obwohl es ist ja bald Wahlkampf. Ja, richtig. Am Sonntag vielleicht hier noch die Aufforderung, geht wählen.
Denn wer nicht wählt, wählt NPD oder AfD.
Na, das ist das eine. Also ich weiß nicht, wen es wirklich nicht interessiert und wer da keine Meinung hat, würde ich auch zugestehen zu sagen, ja, ich gehe halt nicht wählen.
Aber dann darf sich auch nicht beschwert werden.
Genau, und ich, oder insbesondere dieses Herausstellen, ich gehe nicht wählen, weil, oder um damit Folgendes zu bezwecken, das ist, denke ich, wirklich Quatsch.
Ja, also, denn wenn ich kann nur was bezwecken, wenn ich wählen gehe.
Ja.
Denn ich bezwecke nichts, wenn ich nicht wählen gehe.
Genau.
Dann kann ich auch, da sende ich keine, sende ich das Signal, was man eigentlich senden möchte, das sendet man gerade nicht.
Genau, das ist keine Aussage. Also das ist.
Genau.
Ja, dann denke ich, haben wir's.
Sonst noch irgendwas passiert? Was steht denn noch so die nächste Woche an eigentlich?
Außer der Bundestagswahl.
Nichts. Ich bin mal auf die Elefantenrunde gespannt.
Welche Elefantenrunde?
Na, nach der Wahl direkt.
Wenn dann die, ach so.
Ob dann eine Frau Merkel mit ihrem berühmten Dreieck dann da sitzen wird. Na, ich wusste es ja schon. Ja. So dieses Gefühl vermittelt.
Wie erwartet, wie geplant.
Also ich denke, es zeichnet sich, glaube ich, wirklich ab, dass es vom Ergebnis her eine große Koalition wird. Und ich würde dann wirklich spannend finden, wie dann ein Koalitionsvertrag tatsächlich aussehen wird, welche Akzente dieser dann hat.
Und, was man auch sagen muss, man hat eine doch durchaus starke Opposition aus vielen kleinen Parteien, die sich sicherlich auch intensiv thematisch einbringen werden.
Ja.
Von daher, denke ich, sind wir in Deutschland eigentlich doch aus einem Demokratieverständnis heraus gut aufgestellt und es ist mir eigentlich auch egal, ob nun die CDU weiter mit der FDP oder ob es eine große Koalition wird. Ja, ich sage mal, ich würde die Koalitions- oder sagen wir mal jetzt die wahrscheinlichen Koalitionsparteien nicht unbedingt wählen. Ja, aus einem fehlenden Gesellschafts- und Menschenbild heraus. Ich fühle mich da anderweitig eher vertreten. Aber nichtsdestotrotz denke ich, könnte mit der Regierungsarbeit durchaus zufrieden sein. Ja, es gibt viel zu tun, das sollte man nicht unterschlagen. Wir haben als Zentraleuropa die Zeiten von großen Industrienationen hinter uns und müssen jetzt der Welt zeigen, wie man mit sinkenden Einwohnerzahlen, mit einer überalternden Gesellschaft sozialverträglich umgeht, als Labor, als soziales Labor der Erde, sozusagen wieder Wege aufzeigen, wie man weiter aus der Industriegesellschaft über die Informationsgesellschaft in eine soziale Gesellschaft übergeht, die einfach gut von dem lebt und zufrieden von dem lebt, was sie hat.
Da kann ich auf jeden Fall empfehlen, eine der letzten D-Radio-Wissen Online-Talk-Folgen, da geht es um Roboterethik. Und da wird erstmal so definiert, was heißt eigentlich Roboter, was heißt in dem Zusammen Ethik. Und da wurde aber auch unter anderem mal dieser Übergang von Industrienationen in diese nächste Phase, das ist so in den 90ern und in den Nullerjahren oder 2000er Jahren so ein bisschen deutlich geworden, dass dass bei gleichbleibender Beschäftigung die Produktivität deutlich gestiegen ist. Und dass eigentlich nur Robotik zugeschrieben werden kann. Und die einen sehen das jetzt eher so als Dystopie und Dilemma und die anderen sehen das wahrscheinlich eher als Zugewinn. Das muss man jetzt mal sehen, wie man damit umgeht. Gerade auch aus der ethischen Perspektive ist jetzt so ein Roboter, kann der ein ethischer Mandatsträger sein, kann der so ein ethisches Handlungsobjekt sein oder Subjekt sein. Also diese Folge, die geht auch nur tatsächlich 50 Minuten, wie auch jetzt gerade unser Podcast, kann man also sehr schnell mal irgendwie hören auf dem Weg zur Arbeit, von Arbeit oder beim Aufwaschen oder so. Und es ist wirklich eine tolle Sendung, weil die wurde auf einer Bühne aufgenommen und das Publikum hat sich tatsächlich als zusätzlicher Gesprächspartner da etabliert und tolle Fragen gestellt. Vielleicht verlinken wir es noch, wenn ich es noch wiederfinde. Es gehört aber zu den letzten die Radiowissen-Folgen. Die war wirklich toll. Roboterethik.
Auch ein großes Thema auf der Republika. Vielleicht finden wir es auch wieder zum Kongress zwischen den Feiertagen.
Ja, genau.
Ein großes gesellschaftliches Thema. Wie kann überhaupt Arbeit noch definiert werden in einer Gesellschaft, in der Roboter doch mehr und mehr Aufgaben übernehmen, ja, in der mehr und mehr Umverteilung von nichtmenschlicher Arbeit, von Gewinnen aus nichtmenschlicher Arbeit eine Rolle spielt.
Ja.
Ich bin gespannt.
Ja,
genau. Und würde sagen, schöne 7. Folge.
Ja.
Wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder und wünschen euch eine schöne Zeit.
Schöne Zeit auch von mir.
Tschüss.
Earthly Flash.